Vorne?
Mhm.
Kaffee Malz.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich zu dieser Vorlesung im Wintersemester 2011/2012 begrüßen. Das Thema, der Titel der Vorlesung ist Ihnen bekannt, deshalb sind Sie auch hier hergekommen. Philosophie der modernen Kunst lese ich in diesem Semester wieder, muss ich sagen. Nicht, weil ich gerne Vorlesungen wiederhole, die ich vor einem Jahr gehalten habe, sondern weil es der Wunsch der Studienprogrammleitung war, weil dieser Studienplanpunkt vor allem im Bachelorstudium und im Masterstudium offensichtlich nicht so leicht zu bedecken war in diesem Wintersemester. Wir sind also nicht immer frei genug, um nach Lust und Laune zu lesen, sondern wir müssen uns an den Bedürfnissen auch, an Ihren Bedürfnissen und an den Bedürfnissen des Studienplans orientieren. Aber natürlich mache ich diese Vorlesung sehr gerne, weil es ja eines meiner Leib- und Magenthemen ist, die philosophische Auseinandersetzung mit Fragen der Kunst. Bevor ich in Medias Res gehe, wie üblich einige bürokratische, technische, organisatorische Vorbemerkungen zum Charakter dieser Veranstaltung, dieser Vorlesung und zu den Rahmenbedingungen. Das wird Sie vielleicht auch interessieren, sofern Sie jetzt nicht schon entsprechenden Informationen auf den diversen Homepages entnommen haben. Diese Vorlesung ist als Vorlesung tatsächlich, weil ich etliche Anfragen bekommen habe, frei zugänglich. Also es gibt bei uns am Institut für Philosophie noch keine Anmeldungspflicht für Vorlesungen. Es gibt aber sehr wohl dann eine Anmeldungspflicht für die Prüfungen. Also wenn Sie dann am Ende des Semesters oder am Beginn des nächsten Semesters eine Prüfung ablegen wollen über diese Vorlesung, müssen Sie sich dann 14 Tage vor dem Prüfungstermin oder ab 14 Tage vor dem Prüfungstermin elektronisch anmelden. Der Besuch der Vorlesung ist sozusagen völlig offen und jeder und jede ist herzlich eingeladen, der sich dafür interessiert, an dieser Vorlesung teilzunehmen. Das Erste. Das Zweite ist, diese Vorlesung ist ja für verschiedene Studienplanpunkte anrechenbar. Sie ist anrechenbar sowohl für das Bachelorstudium als auch für das Masterstudium Philosophie als auch für das Erweiterungscurriculum Ästhetik und Kulturphilosophie, das wir für Studierende anderer Studienrichtungen, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft, Ethnologie, wie auch immer, anbieten. Und auch die sind natürlich ganz herzlich hier willkommen. Dritter Punkt, das ist jetzt ein etwas heiklerer Punkt schon. Wenn Sie das Vorlesungsverzeichnis gesehen haben, wenn Sie bemerkt haben, dass diese Vorlesung als Gattungsbezeichnung VOL genannt wird. VOL heißt Vorlesung plus eigenständiger Lektüre. Also das L steht für eigenständige Lektüre. Es ist eine Vorlesung, für der Sie nach diesen neumodischen Berechnungen 5 ECTS-Punkte bekommen. 5 ECTS-Punkte, das heißt, Sie müssen in diesem Semester einen Arbeitsaufwand von 125 Stunden für diese Vorlesung aufwenden, wenn man sozusagen die EU-Norm ganz korrekt nimmt. Ja. Jetzt können Sie genau ausrechnen, wie viele Stunden davon sitzen Sie hier. Das sind ungefähr 24 oder 25 Stunden, bleiben 100 Stunden für Lektüre, für Vorbereitung, für Diskussion mit Freunden über dieses Thema, für Besuch von Ausstellungen, Konzerten und dergleichen mehr, um sich auch sinnlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wie immer Sie das gestalten wollen. Aber der Gesetzgeber geht davon aus, einer VOL vorschreibt, dass Sie diese 100 Stunden hauptsächlich zur eigenständigen Lektüre verwenden. Also in 100 Stunden kann man ziemlich viel lesen, finden Sie nicht auch. Ja? Und dementsprechend schaut dann die Leseliste aus für diese Vorlesung. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber das bedeutet eben, dass wir davon ausgehen müssen oder ausgehen können, dass diese Vorlesung jetzt nicht nur darin besteht, was ich Ihnen hier in diesen 12 bis 14 Vorlesungseinheiten vortragen kann, sondern auch darin besteht, was Sie zusätzlich dazu als Unterstützung oder als Erweiterung der Vorlesungsthemen dann eigenständig noch lesen können. Das heißt, die Textgrundlagen für diese Vorlesungen sind im Wesentlichen folgende, und das ist jetzt dann das, was Sie wirklich lesen müssen, weil darauf ich mich auch ständig beziehen werde. Das ist einerseits das Buch mit dem gleichen Titel wie die Vorlesung, das ich geschrieben habe, Philosophie der modernen Kunst. Sie können es im Fakultas-Shop zum Beispiel im neuen Institutsgebäude beziehen. Philosophie der modernen Kunst. Ich werde mich im Wesentlichen an diesem Buch orientieren, allerdings nicht alles behandeln können, was ich in diesem Buch ausgeführt habe. Manches nur kursorisch. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass Sie auch die Kapitel oder die Dinge in dem Buch lesen, die ich hier nur antippen kann oder überhaupt auslassen muss. Das zweite, für Sie verpflichtende Lektüre ist ein Reader, den wir zusammengestellt haben. Das heißt, eine Sammlung von knappen, aber sehr dichten Primärtexten aus den verschiedenen kunstphilosophischen Überlegungen. Dieser Reader Philosophie der modernen Kunst ist ebenfalls im Fakultas-Shop im neuen Institutsgebäude erhältlich für ein bisschen, also ein paar Euros, glaube ich, kostet er, aber 4 Euro, aber es ist sozusagen, glaube ich, erträglich. Und in diesem Reader finden Sie, wie gesagt, nicht alle der Philosophen, die ich hier behandeln werde, aber die zentralen Philosophen mit zentralen Texten. Und ich bitte Sie wirklich, diese Texte genau zu studieren. Dann habe ich, Sie können es auf der Homepage bei weiteren Informationen zu dieser Vorlesung nachlesen, noch weitere grundlegende Literatur zur Frage einer modernen Ästhetik und einer Philosophie der modernen Kunst angegeben. Es ist ja so, dass ich natürlich eine ganz bestimmte Perspektive auf diese Phänomene habe. Andere Autoren und Autorinnen, andere Kollegen haben eine andere Perspektive. Es lohnt sich also für Sie, vor allem dann, wenn Ihnen etwas vielleicht nicht ganz geheuer erscheint oder Sie glauben, da gibt es auch, da vergesse ich etwas oder da gibt es auch andere wichtige Gesichtspunkte, dass Sie sozusagen auch andere Überblicks- oder Einführungstexte zu Fragen der Philosophie der modernen Kunst lesen. Ich kann Ihnen da wesentlich empfehlen, vielleicht 2 auch als Taschenbücher erhältliche Texte von Stefan Majacek, Ästhetik zur Einführung, in dieser Reihe der Junius-Einführungen erschienen, und von Norbert Schneider, Geschichte der Ästhetik von der Aufklärung bis zur Postmoderne im Reklam Verlag erschienen. 2 Bände, die in etwa ein ähnliches Konzept verfolgen wie ich in meiner Philosophie der modernen Kunst, aber doch andere Akzente, andere Schwerpunkte, andere Perspektiven mitunter an den Tag legen, sodass Sie hier Ihren Horizont durchaus dadurch auch erweitern können. Weil ich sagte, für Prüfungen müssen Sie sich anmelden, was die Prüfung selbst betrifft. Die Prüfung orientiert sich da natürlich an diesen 3 Gesichtspunkten. Das heißt einerseits die Vorlesung, das, was ich hier mit Ihnen verhandle, dann die Textgrundlage meines Buches und die Textgrundlage der Primärliteratur, wie sie im Reader vorhanden ist. Das ist dann damit sozusagen auch der definierte Prüfungsstoff. Und die Fragen, bei mir ist es so, es gibt noch keine Multiple-Choice-Tests, bei meinen Vorlesungen, sondern ich erwarte, dass Sie dann am Ende imstande sind, so kleine essayartige Texte zu schreiben, um auf Fragen einzugehen. Es werden immer bei mir 5 Fragen gestellt, auf denen Sie dann 3 zur Bearbeitung wählen können. Und die Fragen werden so gestellt sein, dass ersichtlich ist, natürlich, ob Sie auch die zugrunde liegende Literatur bearbeitet und verarbeitet haben. Das wären sozusagen die Rahmenbedingungen. Wenn Sie Fragen haben, was jetzt organisatorische Dinge betrifft, Ablauf der Vorlesung betrifft, Prüfungstermine betrifft etc., wenden Sie sich bitte an meine Assistentin, die Frau Grandl. Wo ist sie? Hier ist sie. Isabella.grandl@univ.ac.at ist ihre E-Mail-Adresse. Also bitte Ihnen gerne für alle diese über alle diese Fragen Auskunft. Haben Sie jetzt zu diesen Rahmenbedingungen noch etwas unklar geblieben? Wenn nicht, dann können wir sozusagen. Ja, bitte. Bitte? Der Reader ist der gleiche wie vor einem Jahr, wir haben nur das Deckblatt ausgetauscht. Ja? Aber die Texte, das sind ja alte Texte, die sind gleich geblieben, die sind nicht umgeschrieben worden und auch nicht erweitert worden oder gekürzt worden. Beginnen wir sozusagen mit unseren Überlegungen. Ich möchte zuerst mal kurz erläutern, was sie eigentlich generell und allgemein hier in einer Vorlesung unter dem Titel Philosophie der modernen Kunst sich erwarten können und was sie nicht erwarten können. Man muss eben auch schauen, dass Menschen nicht enttäuscht werden, ja, oder muss sie frühzeitig warnen vor möglichen Enttäuschungen. Was sie nicht erwarten können, ist so etwas wie eine so unmittelbare Auseinandersetzung mit Kunst oder mit Kunstwerken, sondern was sie erwarten können, ist eine Auseinandersetzung mit philosophischen Überlegungen und Reflexionen zur Kunst. Ja? Das heißt also, ich nehme diesen Begriff Philosophie der modernen Kunst tatsächlich sehr, sehr ernst. Es geht darum, was Philosophen der Moderne, wie der Begriff der Moderne verstehbar ist, werden wir gleich erläutern, aber was Philosophen der Moderne, also in etwa der letzten 200 Jahre, zu Fragen der Kunst gedacht haben. Und zwar jetzt nicht nur im Sinne, dass sie sich hin und wieder über ein Kunstwerk oder über einen Künstler geäußert haben, das machen wir ja alle, mehr oder weniger, sondern auch und vor allem in dem Sinne, welche Rolle spielte die Auseinandersetzung mit der Kunst, mit Fragen der Kunst, mit Problemen der Kunst für ihr eigenes philosophisches Denken und auf der anderen Seite, was trägt oder trug dieses philosophische Denken zu unserem Verständnis der Kunst bei. Der Anspruch der Philosophie ist es natürlich und war es natürlich, auch das Phänomen der Kunst, das ja relativ rätselhaft für manche Menschen zumindest ist, aufzuklären und auf diese Frage, was ist Kunst, die uns ja alle hin und wieder bewegt, auch Antworten zu geben. Generell formulieren wir in der Gegenwart diese Frage, was ist Kunst, ja etwas anders, nämlich wir drehen das leicht um und fragen, ist das noch Kunst? Ja? Und glauben natürlich, wir wissen, was Kunst ist und können danach beurteilen, was Kunst ist und wir werden gleich draufkommen oder im Laufe der Vorlesung draufkommen, so einfach ist es nicht. Das heißt, es geht hier um genuines philosophisches Nachdenken über Kunst, über Phänomene der Kunst, wobei ich auch den Begriff Kunst vielleicht in dem Zusammenhang kurz erläutern möchte. Ich verstehe jetzt im Zusammenhang dieser Vorlesung, den Begriff der Kunst in einem sehr weiten und allgemeinen Sinne. Ich verstehe jetzt nicht nur bildende Kunst darunter, wie wir es normalerweise oder oft im Alltag tun, sondern Kunst dazu als genereller Begriff, der alle Phänomene des Ästhetischen, sofern es etwas ist, was sich sozusagen nicht unbedingt als alltagsästhetisches Phänomen uns darstellt, sondern als genuin ästhetisches Phänomen uns präsentiert, die alle Phänomene dieses Ästhetischen umfasst und begreift, man kann es etwas salopper sagen, also alle Formen von künstlerischen Erzeugnissen, ob das jetzt bildende Kunst ist, ob das Musik ist, ob das Literatur ist, ob das Tanz ist, ob das Fotografie ist, ob das Kino ist, ob das neue Kunstformen sind, wie Installationen oder Performances, alles das, was wollen wir hier darunter verstehen. Und zwar nicht nur, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, von so einem großen Kunstbegriff einmal auszugehen, sondern auch, weil die unterschiedlichen Philosophen, die natürlich auch ihre unterschiedlichen ästhetischen Vorlieben und Präferenzen hatten, auf ganz unterschiedliche Felder und Gattungen und Erscheinungsformen der Kunst reagiert haben. Ja? Den einen interessierte eher die Literatur, weil er sich selber vielleicht auch als Dichter fühlte, den anderen eher die Musik, aus welchen Gründen auch immer. Der dritte bezog sich sehr stark auf bildende Kunst, der vierte auf neue Kunstformen wie Fotografie und Film und der fünfte berauscht sich am Phänomen der Readymades und der Installationen. Das heißt also, schon in der Philosophie selber sieht man, dass die ganze Palette und Breite ästhetischer Produktionen eine Rolle spielt oder zum Thema oder zum Ausgangspunkt philosophischer Reflexionen über die Frage, aber was ist eigentlich Kunst, gemacht werden kann. Dritte Erläuterung zum Titel der Vorlesung, Moderne, Philosophie der modernen Kunst. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein oszillierender Begriff. Sie wissen, dass wir den Begriff der Moderne in sehr, sehr unterschiedlicher und vielfältiger Weise verwenden können. Sprechen wir ganz allgemein von der Moderne oder etwas modern ist, dann verwenden wir diesen Begriff oft so, wie für das, was gegenwärtig aktuell ist, was gegenwärtig en vogue ist, was gegenwärtig gerade in Diskussion ist. Ja, also das Moderne als Zeitgenossenschaft, als Gegenwärtigkeit, wobei nicht alles, was gegenwärtig passiert, auch modern sein muss. Ja, es gibt natürlich auch Lebensformen und Aktivitäten von Menschen oder auch in der Kunst, die wir vielleicht als, ja, ganz in Ordnung und macht mir auch Spaß, aber wir werden vielleicht nicht sagen, dass das unbedingt modern ist. Ja. Die Pflege des Volksliedes zum Beispiel ist durchaus ehrenhaft, aber wir werden nicht sagen, dass das jetzt Ausdruck einer moderne Erfahrung unbedingt sein muss. Vielleicht unter bestimmten Aspekten ja, aber unter anderen vielleicht wieder nein. Und welche, das heißt also Moderne als Gegenwärtigkeit ist selber schon ein bisschen mit Einschränkung zu genießen, da meinen wir schon charakteristisch für ganz eine bestimmte Form der Gegenwärtigkeit, charakteristisch für das, was wirklich jetzt das Aktuelle ist, das, was jetzt gültig ist oder das, was vielleicht auch Zukunftsperspektiven hat. Ja? Also denken Sie nach, was sind moderne Technologien und was sind Technologien, die wir zwar auch noch benutzen, aber nicht mehr sagen würden, es ist modern, weil sie vielleicht in Verschwinden begriffen sind, ja, obwohl sie aktuell noch vorhanden sind. Der Verbrennungsmotor zum Beispiel. Ja, ist sicher eine Technologie, die wir alle noch benutzen, aber gleichzeitig wissen wir, es ist keine moderne Technologie mehr in dem Sinne, dass sie Zukunftspotenzial hat. Die liegt nämlich beim Elektromotor und nicht beim Verbrennungsmotor. Ja? Das heißt, der Elektromotor ist moderner als der Verbrennungsmotor, obwohl er historisch früher erfunden wurde als der Verbrennungsmotor. Nicht? Also das ganz Alte kann plötzlich das ganz Moderne werden. Aber das ist eine ziemlich komplizierte Dialektik. Wir werden auf diese noch zu sprechen kommen. Auf der anderen Seite kann man Moderne natürlich auch wesentlich weiter fassen, nämlich als Epochenbegriff. Wir kennen auch das. Wir sprechen von der Moderne als Epochenbegriff und meinen dafür einen Zeitraum, von dem wir nicht genau wissen, wann er begonnen hat und auch nicht genau wissen, ob er schon geendet hat, gerade im Begriff, es zu enden oder nie enden wird. Ja? Wie werden Sie so jetzt denken an Moderne, also wann möchte man den Beginn der Moderne ansetzen, als Epoche? Ja? Spätes Mittelalter, frühe Neuzeit, Renaissance oder erst Aufklärung 18. Jahrhundert oder erst noch später 19. Jahrhundert und hat die Moderne schon geendet? Sie wissen vielleicht vor 20 Jahren in etwa, war man zutiefst der Überzeugung, die Moderne ist vorbei und wähnte sich im Zeitalter der Postmoderne, also nach der Moderne. Mittlerweile sehen wir das wieder anders. Manche sprechen davon, dass wir in der sogenannten zweiten Moderne leben. Andere sagen, wir sind überhaupt erst noch nicht richtig einmal in der Moderne angelangt. Ja. Also wo wir uns genau zur Zeit befinden in so einer Epoche, ist ja für Zeitgenossen ganz, ganz schwer festzustellen. Auch die Menschen des Mittelalters wussten interessanterweise nicht, dass sie im Mittelalter leben. Nicht? Das ist eine Perspektive, die man dann von, im Nachhinein konstruiert hat. Aber trotzdem haben wir eine ziemlich genaue Vorstellung davon, dass sich im Laufe der Entwicklung der letzten zwei, drei Jahrhunderte Entscheidendes getan hat, was es erlaubt, diese Zeit deutlich abzugrenzen von früheren Zeiten. Das heißt also, ich kann Moderne als Epochenbegriff nehmen, kann mir dann überlegen, was ist charakteristisch für eine Epoche, welche wirtschaftlichen, ökonomischen, sozialen, politischen, geistigen Umbrüche müssen vorhanden sein, technologischen Umbrüche müssen vorhanden sein, dass ich sagen kann, hier findet ein Epochenwechsel, eine Transformation einer Epoche statt. Und dann kann ich natürlich den Begriff der modernen Kunst auch sehr eng nehmen, so wie wir es traditionell in der Kunstgeschichtsschreibung mitunter tun und sagen, also die moderne Kunst ist genau diejenige, wo die Künste sich von lange geltenden ästhetischen, normativen Vorstellungen gelöst haben und gleichsam in die Phase ihrer Expansion, ihrer Grenzüberschreitung, ihres Experiments eingetreten sind. In dem Sinne sprechen wir, also wenn man jetzt von etwa der klassischen Moderne in der Malerei spricht, dann denken wir an Van Gogh, da denken wir an Gauguin, da denken wir an Cézanne, da denken wir an die Impressionisten, da denken wir an Schiele, lauter Künstler, die 100 oder mehr als 100 Jahre vor unserer Zeit gearbeitet haben, aber das ist für uns sozusagen, das ist diese Zeit, in der diese Aufbruchsstimmung vorhanden war, wo diese typischen Strömungen der Moderne sich entwickelt haben, Surrealismus, Expressionismus, Impressionismus, Sachlichkeit, alte Wilde, neue Wilde, ich bleibe jetzt nur mal im Bereich der bildenden Künste, und wenn Sie in eine beliebige europäische Stadt oder auch amerikanische Stadt gehen und dort in ein Museum für moderne Kunst gehen, werden Sie genau diese Maler dort vorrangig versammelt sehen. Plus dann deren Nachfolger. Das heißt also, Sie werden ganz sicher in den Museen von meiner Kunst keinen Maler des frühen 19. Jahrhunderts anfinden. Ja? Das heißt also, wir haben eine ziemlich präzise Vorstellung, dass es bestimmte ästhetische Umbrüche waren, Ende des 19. Jahrhunderts, im frühen 20. Jahrhunderts, die so etwas wie die ästhetische Moderne inaugurierten. Dasselbe trifft auf die Literatur zu, dasselbe trifft auf die Musik zu. Man wird einen der Klassiker des 19. Jahrhunderts nicht unter moderne Musik versammeln, sehr wohl aber natürlich Stravinsky oder Schönberg. Problematisch oder schwer tun wir uns dann bei Komponisten, die sowohl modern waren, aber auch wieder auf klassisches Formenrepertoire zurückgegriffen haben. Ich weiß nicht, wie Sie Gustav Mahler oder Schostakowitsch einschätzen würden, aber im Wesentlichen ist zu sagen, ist auch hier diese Zeit, frühes 20. Jahrhundert, die Zeit der Umbrüche, die wir als Aufbruch in die Moderne charakterisieren können. Das heißt also, wir haben es hier mit unterschiedlichen Begriffen der Moderne zu tun, und ich werde für diese Vorlesung aus, glaube ich, argumentierbaren Gründen einen, wenn man so sagen will, mittleren modernen Begriff nehmen, der diese beiden Aspekte, Moderne als Epoche und Moderne als Charakterisierung eines ganz bestimmten Kunstverständnisses, versucht zusammenzudenken, weil ich glaube, das gehört auch zusammen, auch wenn es nicht immer zeitlich gesehen synchron verläuft. Moderne als Epoche verstehe ich in der Tat als jene Zeit, in der man sozusagen sagen kann, dass sich die Grundlagen unserer auch aktuellen Gesellschaftsordnung nicht nur angedeutet haben, sondern tatsächlich entwickelt haben und die Fundamente sozusagen für all das im Wesentlichen gelegt worden sind, das auch noch unser gegenwärtiges Leben in mannigfacher Art und Weise bestimmt. Und zwar auch in unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Dimensionen. Im Bereich der Ökonomie, das wissen wir mittlerweile, das ist das Wichtigste. Ohne Wirtschaft geht gar nichts. Und die Meldungen von den Wirtschaftsereignissen sind ja auch immer sozusagen die wichtigsten Schlagzeilen oder die Headlines unserer Tageszeitungen und anderer Medien. Was sich auf den Finanzmärkten abspielt, das ist momentan unser Schicksal, wie Sie wissen. Und in Wirtschaft, also aus dieser Perspektive gesehen, kann man sagen, beginnt die Moderne in der Tat mit dem Durchbruch der Marktwirtschaft, mit dem Durchbruch des Kapitalismus, mit dem Durchbruch jetzt in seiner technologischen Variante, mit der industrialisierten Warenproduktion. Also in etwa haben wir auch hier das 18. Jahrhundert als dieses Jahrhundert, wo sich diese Verhältnisse, Veränderungen nicht nur andeuten, sondern tatsächlich allmählich durchzusetzen beginnen. Und sich Formationen herausbilden, wie eben kapitalistische Produktionsweise, kapitalistische Märkte, dazugehörige Produktionsformen, Industrialisierung, Fabrikarbeit, Abnahme der Landarbeit, damit verbunden Umstrukturierung der sozialen Verhältnisse, der Familienverhältnisse, der Vorstellungen des Zusammenlebens, damit expandieren der Städte bis hin zu jenen Megacities, die wir heute weltweit haben. Also alles das hat dort schon seinen Ort und hat seine ersten Erscheinungsformen auf diesem Gebiet der Ökonomie. Das heißt also, es ist ein Indiz für Modernität. Was damit zusammenhängt und was schon mehr in unsere Fragestellung hineinreicht, ist damit verbunden das Auflösen traditioneller sozialer Formationen, wie eben Familien oder Gemeinschaften, die noch aus der Feudalzeit stammten, und eine, so könnte man sagen, Tendenz zur Individualisierung, die wir heute als ganz bestimmenden Faktor unseres Lebens erleben und erfahren. Individualisierung, das heißt Freisetzung vorerst einmal der Menschen, die sich jetzt selber alles zusammensuchen müssen, was ihr Leben ausmacht, was ja nicht immer der Fall war. Ja, wenn im Mittelalter jemand in eine bestimmte Tradition hineingeboren wurde, in eine bäuerliche oder eine handwerkliche, wusste er im Wesentlichen, was ihn in diesem Leben erwartet, wie er zu leben hat, wie er zu denken hat, was auf ihn zukommen wird. Von uns weiß kein Neugeborenes, was es auf ihn zukommt. Ja? Es wird sich seinen Job suchen, es wird sich seine Ausbildung suchen müssen, Es wird sich seinen Job suchen müssen. Es wird sich suchen müssen die Art, wie es leben will. Ob in Familie, ob allein, ob als Single, ob in wechselnden Partnerschaften, ob in dauerhaften Partnerschaften. Es wird sich seine sexuelle Präferenz suchen müssen. Auch das ist nicht mehr eindeutig festgelegt. Da gibt es auch eine Palette von Möglichkeiten. Es wird sich sein Weltbild suchen müssen. Wir wachsen hinein, zum Beispiel in eine christlich geprägte oder religiös geprägte Welt oder ideologisch geprägte Welt. Weil jeder hat die Aufgabe, sozusagen seine Vorstellung von der Welt, sich selbst im Laufe seiner Sozialisation, seiner Entwicklung, seiner Bildung zu suchen, vor sich und anderen zu rechtfertigen. Warum denkst du so und nicht anders? Das ist sozusagen diese Form von Individualisierung, die einen unglaublichen einerseits Autonomiegewinn bedeutet, aber andererseits natürlich auch unglaublich viel Belastung für den Menschen bedeutet, die im 18. Jahrhundert schon spürbar war. Ebenfalls spürbar, und auch das hat dann mit unserer Frage, und diese Frage der Individualisierung und der Autonomie wird natürlich für die modernen Künstler ganz entscheidend. Ja? Weil der Künstler, der sich natürlich bis zu einem gewissen Grad auch als Seismograf, als sensibler Vorreiter genau solche Entwicklungen verstanden hat und sie frühzeitig thematisiert hat. Ja? Also das Problem zum Beispiel, was ich jetzt Ihnen angedeutet habe, dass Menschen sozusagen mit keinen vorgegebenen geistigen, räumlichen und sozialen Ordnungen mehr aufwachsen, sondern gestern sich selbst bilden müssen, alles selbst suchen müssen, selbst rechtfertigen müssen, selbst erwerben müssen, vorgeformt finden sie sozusagen dieses Phänomen, dieses Problem schon in diesem berühmten Roman von Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, aus dem frühen späten 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert. Das heißt also, da ist spürbar, was es tatsächlich heißt, dass ein Individuum sozusagen sein Schicksal, sein Bildungsschicksal in seine eigene Hand nehmen muss, mit der besonderen Point bei diesem Roman, dass es gar nicht die eigene Hand ist, sondern dass schon andere Hände dafür sorgen, was hier tatsächlich zu geschehen hat. Aber es ist sozusagen selbst wiederum ein Problem dieser Individualisierung. Oder denken Sie an den berühmten, die berühmte Schrift von Immanuel Kant, ebenfalls letztes Drittel des 18. Jahrhunderts, Was ist Aufklärung? Wo er davon sprach, es ist endlich Zeit, dass die Menschen sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien und sich nicht mehr von Vormündern leiten lassen, sondern den Mut aufbringen sollen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, also selbstständig denken, für uns erscheint das auf der einen Seite als eine Selbstverständlichkeit, auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ein Programm, das erst 200 Jahre läuft. Und drittens muss man sagen, wer von uns denkt denn wirklich selbstständig? Ja, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, ist ein hoher Anspruch. Und sich für alles ein eigenes Urteil zu bilden, ist ein sehr hoher Anspruch. Ja. Das heißt also, aber das ist genau dieser Aspekt, der hier mit diesem Individualisierungsschub gemeint ist und der tatsächlich das Selbst des Menschen ganz zentral in mehrfacher Hinsicht ins Zentrum rückt. Mit allen positiven und negativen Begleiterscheinungen. Dritter Aspekt dieser Moderne jetzt als Epoche ist natürlich die politische Dimension, die ebenfalls natürlich für die Kunst eine entscheidende Rolle spielt. Hier kann man relativ klar sagen, sogar Zeitpunkte angeben, wann diese Epoche politisch gesehen virulent wird, sich aktualisiert, Realität wird. Das ist auf der einen Seite die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 und auf der anderen Seite die französische Revolution von 1789. Das ist sozusagen die Fanale, so könnte man es formulieren, die den Zeitgenossen damals bekundet haben und die haben es auch so aufgefasst. Ja? Hier ist etwas Neues in die Weltgeschichte getreten, etwas bislang in der Form noch nicht Gekanntes. Ja? Dass sich in Übersee Menschen völlig unterschiedlicher Herkunft sozusagen zusammenschließen zu einer bislang seit der Antike nicht mehr gekannten Form eines republikanischen Staates, sich für unabhängig erklären, sich eine Verfassung geben und in diese Verfassung reinschreiben, dass von Natur aus alle Menschen gleich an Rechten geboren sind und dass sie alle sozusagen das gleiche Recht haben, nach ihrem individuellen Glück zu suchen, nach ihrem individuellen Glück zu streben. Das wäre ja sozusagen einem mittelalterlichen Staatstheoretiker nie eingefallen, ja, dass die Menschen, sozusagen die Aufgabe des Staates ist, zu garantieren, dass die Menschen individuell ihr Glück suchen sollen und suchen dürfen und suchen müssen. Und auf der anderen Seite in Europa die französische Revolution, die wirklich von allen Zeitgenossen als epochales Ereignis im positiven und negativen Sinn wahrgenommen wurde, wurde philosophisch gesehen vor allem interpretiert als sozusagen Ausbruch oder Realisierung des Gedankens. Und auch das hat mit dieser Individualisierung bis zu diesem Grad zu tun, dass der Mensch sozusagen als freies Wesen geboren ist und in dieser Freiheit auch leben soll. Ja, Freiheit war das erste Schlagwort der Französischen Revolution, dann kam Gleichheit und erst dann die Brüderlichkeit. Ja? Aber Menschen sind in gleichen Rechten geboren und sie sind frei geboren und die Verfassung, in der sie leben, die Gemeinschaft, in der sie leben, die Form, in der sie leben, soll diese Freiheit zum Ausdruck bringen und diese Freiheit garantieren. Und sozusagen das moderne Staatsdenken, das seit der Französischen Revolution sich entwickelt und diskutiert wird, mit Vorläufern natürlich, die weit zurückgehen und mit Anklängen natürlich an der antiken Form der Demokratie und der römischen Form der Republik. Man hat hier natürlich auch nicht alles neu erfunden. Nicht umsonst haben sich alle Ämter und alle, wenn man so sagen will, Akteure der französischen Revolution, wie Karl Marx das mal eher zynisch formuliert hat versucht, in römische Masken zu begeben. Ja, was ja dazu führt, dass die wesentlichen Institutionen noch immer bei uns Namen tragen, die auf die römische Republik zurückgehen. Die Republik selber ist eine römische Erfindung. Ja, Institutionen wie der Senat, sowohl der amerikanische Senat als auch der Senat der Universität Wien, geht natürlich zurück auf den römischen Senat. Der Minister ist natürlich, geht natürlich zurück auf eine römische Nomenklatur, auf eine römische Bezeichnung. Der Präsident genauso. Das heißt also, wir haben hier, und die französische Revolution hat ja Napoleon, bevor sich zum Kaiser krönen ließ, war erster Konsul. Ja? Auch hier deutliche Anklänge an die Verfasstheit der römischen antiken Republik. Was heißt, man hat also hier auf der einen Seite ganz etwas Modernes, wiederum verbunden mit Erinnerungen an antike Konzeptionen, nicht nur aus ästhetischen Gründen. Napoleon liebt den Lorbeerkranz, ja? Also auch das ist so etwas wie eine antike Reminiszenz, nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern natürlich auch, weil man dort schon vorformuliert hatte, was man jetzt zum Durchbruch bringen wollte, Freiheit. Das ist zentraler Aspekt. Und wir werden sehen, dass genau dieser Aspekt der Freiheit, auch aufgefasst als individuelle Freiheit oder als Freiheit des Individuums, sich selbst zum Ausdruck bringen zu können, natürlich für die Kunst der Moderne eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Letzter Punkt, wo man sagen kann, das ist ein Kennzeichen dieser Moderne als Epoche, ist natürlich das, was wir, ich nenne es mal generell, als ganz eine bestimmte Form der Beschleunigung der technischen Innovation nennen könnte. Ja? Was ja auch bis heute unseren modernen Begriff oder unseren Begriff von Zeitgenossenschaft ganz wesentlich prägt. Der Modern ist derjenige, der mit modernen Technologien umgehen kann. Moderner noch als modern ist derjenige, der moderne Technologien entwickelt. Ja? Deswegen war Steve Jobs so modern. Und das ist aber etwas, was auch ein relativ neues Phänomen ist. Natürlich hat es Technik gegeben, seit es Menschen gibt. Ja, das stimmt schon. Wir können nicht anders in der Natur überleben, dadurch, dass wir bestimmte Techniken entwickeln, um mit den Herausforderungen der Natur fertig zu werden. Techne im Griechischen hat diese Doppelbedeutung noch von Kunst auf der einen Seite im Sinne von Kunstfertigkeit, von Raffiniertheit, von Fähigkeit und auf der anderen Seite eben tatsächlich jetzt Techne in dem Sinne von einer Vorrichtung, mit der man einer Technik, mit der man etwas bewältigen kann. Und wir haben ja auch im heutigen Begriff der Technik noch diese beiden Bedeutungen in gewisser Weise aufbewahrt, wenn wir einen Fußballer, was in Österreich nicht vorkommt, einen genialen Techniker nennen, dann meinen wir nicht, dass der weiß, wie ein iPhone funktioniert, sondern meinen wir damit, dass er ein hohes Maß an Körperbeherrschung, an Trickreichtum, an Durchsetzungskraft, an Ballgefühl, also an Fähigkeiten hat, die aber durchaus völlig korrekt in diesen alten Begriff der Technik und des Technischen passen. Auf der anderen Seite, in materialisierter Form, ist Technik für uns der Umgang mit Apparaten, mit Geräten, mit Maschinen. nicht nur sozusagen mit Werkzeugen, sondern tatsächlich jetzt mit Maschinen, die eine völlig neue Dimension und eine Eigendynamik entwickeln und nicht nur wie das alte Werkzeug, das jahrtausende lang in Gebrauch war, als Verlängerung menschlicher Organe oder als Verbesserung menschlicher Organe gedacht werden kann. Nicht? Denken Sie daran, ein Hammer oder eine Feile oder ein Schraubenzieher ist allemal nur eine Verlängerung der Hand oder der Finger oder der Faust. Ja? Waffen wie das Schwert, sozusagen der Inbegriff der Waffe, ja, sondern man kann sagen, dass also tatsächlich die Waffe schlechthin so sehr in unserem, man könnte fast sagen, archetypischen Unbewussten verankert, dass wir es überhaupt nicht paradox finden, dass auch die Zivilisationen der fernen Zukunft, ja, des Jahres 3000 zum Beispiel oder 5000, die technologisch auf einem ganz anderen Niveau sind als wir natürlich in dunkle Mäntel gehüllt mit Laserschwertern ihre letzten Gefechte führen werden. Nicht? Also, das ist schon etwas, das Schwert. Ja? Aber es ist nichts anderes als die Verlängerung des Armes. Ja? Eine Verbesserung der Verlängerung des Armes. Ganz anders natürlich eine Maschine, die jetzt interpretiert werden kann, und die Dampfmaschine, die Erfindung der Dampfmaschine, wieder 18. Jahrhundert, ist das sichtbare Zeichen dafür, die jetzt interpretiert werden kann, als Ersetzung menschlicher Arbeit, menschlicher Fähigkeiten und menschlicher Technologie. Nicht als Verlängerung, nicht als Verbesserung, sondern in gewisser Weise, es tritt anstelle dessen, nicht ich führe mehr, sozusagen wie als Handwerker, den Hammer, sondern ich werde, und das ist eine Metapher, die stammt schon aus der Frühzeit der Maschinisierung und Industrialisierung, ich werde zum Anhängsel der Maschine. Nicht mein Rhythmus gibt die Hammerschläge vor oder die Frequenz der Hammerschläge vor, sondern der Rhythmus der Dampfmaschine gibt mir den Arbeitsrhythmus vor. Das ist ein ganz entscheidender Paradigmenwechsel. Und diese Form von Technisierung, jetzt im Sinne von Maschinisierung, führt zu einer unglaublichen Beschleunigung sowohl des Lebens, Veränderung der Lebensumstände, als auch selber zu einer Beschleunigung des Innovationszyklus. Es gibt einen ganz interessanten Text von Stefan Zweig, gut, aber jetzt nicht sozusagen Weltklasse-Schriftsteller, aber durchaus allemal hin und wieder lesenswert. Ich glaube, es findet sich in dem Buch Die Welt von gestern, wo er die interessante Beobachtung macht, und das, es ist nichts wirklich Aufregendes, aber verblüffend, wenn man sich das durchdenkt, die Beobachtung gemacht, dass die Truppen Alexander des Großen, die im dritten vorchristlichen Jahrhundert sozusagen die Welt veränderten, um nicht schneller oder langsamer waren, besser gesagt, um nichts langsamer waren als die Truppen Napoleons, wie er nach Russland gezogen ist am Beginn des 19. Jahrhunderts. Ja? Das heißt also, der technologische Fortschritt, den es in diesen 2000 Jahren ja wohl gegeben hat, ja, im Bereich der Verkehrsmöglichkeiten, im Bereich der Kombinationsmöglichkeiten, im Bereich der Waffentechnik, im Bereich der Haushaltstechnik, da hat es aber technologische Fortschritte gegeben, aber sie waren nicht substanziell. Ja. Nach wie vor war das schnellste Fortbewegungsmittel bis ins 19. Jahrhundert das Pferd. Ja. Und Pferde dummerweise laufen auch im 19. Jahrhundert nicht schneller als zur Zeit, als sie Alexander des Großen gebändigt worden sind. Ja. Das heißt also, das war's. Und damit war eine Schranke gesetzt, die nicht zu erwinden war. Erst mit der Erfindung der Dampfmaschine, erst mit der Erfindung der Lokomotive setzt eine Beschleunigung ein, und zwar jetzt nicht nur ein bisschen schneller, sondern um Potenzen schneller. Ja? Und in diesen wenigen Jahren, also in diesen knapp 200 Jahren, die seitdem vergangen sind, haben wir ja sozusagen dieses Beschleunigungsphänomen in Verkehrsmitteln, können wir ja alle nachvollziehen. Jedes Düsenflugzeug erreicht sozusagen eine Geschwindigkeit von 800, 900 Stundenkilometern, und das ist sozusagen ein Vielfaches dessen, was sozusagen die früheren Verkehrstechnologien mit sich gebracht haben, und das aber sozusagen genau in dieser Phase, in dieser letzten Phase unserer überblickbaren Geschichte. Das heißt also, auch das musste von den Menschen natürlich als ein entscheidender Epochenbruch aufgepasst werden, auch lebensmäßig. Ja, ist uns hochinteressant, kulturgeschichtlich zu studieren, wie Menschen die ersten Eisenbahnreisen erlebt haben. Ja, und welche Warnungen es hier gab, dass Menschen diese Geschwindigkeit, oder man sagen musste, musste die ersten Lokomotiven erreichen, eine Spitzengeschwindigkeit von 35 Stundenkilometern. Das macht heute jeder bessere Radfahrer ohne Elektromotor. Nicht? Und man hatte damals die Theorie, also wer so schnell sich bewegt, also der kann das irgendwie nicht überleben. Ja, das wird ihn verwirren, das ist psychisch nicht aushaltbar, da wird einem übel, wenn die Welt so schnell vorbeizieht, daran kann man sich nicht gewöhnen. Eisenbahnfahren macht krank. Ja, wir wissen, es ist mittlerweile eine der, wenn es funktioniert, ja, eine ziemlich angenehme Art und Weise, oder kann eine angenehme Art und Weise des Reisens sein. Also eine Geschwindigkeit, die wir sozusagen locker aushalten, man hat da völlig falsche Theorien gehabt über das Verhältnis oder über die Art und Weise, wie sich Körper, welche in Bewegung sind, sich verhalten und welche Kräfte auf sie einwirken. Aber wie auch immer, ja, war den Menschen klar, da ist jetzt etwas Neues passiert, und das spielte natürlich für die Kunstentwicklung, für das Kunstverständnis eine ganz entscheidende Rolle. Nämlich vor allem einerseits die Frage, wie ändern sich unter den Bedingungen solch einer modernen technischen Zivilisation die Wahrnehmungsweisen des Menschen. Und Gott, da war ja die Eisenbahnreise, das ist dann ganz paradigmatisch. Die Geschwindigkeitserfahrung, das ist Entscheidendes. Eine ganze Kunstströmung der Moderne, nämlich der Futurismus, war einzig und allein von dem Problem ausgegangen, wie kann es der Kunst gelingen, diese neue Zentralerfahrung der Moderne, nämlich Beschleunigung, ästhetisch darzustellen. Ja? Denn die herkömmlichen Bildtechniken waren nicht darauf angelegt, große Beschleunigungen darzustellen. Ja? Schauen Sie sich an, die Bilder von bewegten Figuren, die vor der Erfindung schnell sich bewegender Maschinen gemalt worden sind. Auch hier war der Inbegriff und die große Kunst des Malers, einen galoppierenden Reiter darzustellen. Mehr war nicht gefordert, denn Schnelleres als einen galoppierenden Reiter gab es nicht. Ja? Aber wie stelle ich jetzt tatsächlich sozusagen eine rasend dahinrauschende Lokomotive da oder ein Flugzeug in seinem sozusagen rasend schnellen Flug. Das waren jetzt völlig neue Herausforderungen, und wenn Sie sich Bilder der frühen Futuristen anschauen, dann werden Sie genau merken, wie die versucht haben, also diese völlig neuen Wahrnehmungsformen, die dadurch ergeben, sozusagen auch ästhetisch zu bewältigen. Das Zweite, was natürlich jetzt durch diese Technologieschübe für die Kunst ganz entscheidend wurde, ist, dass die Technologie selber als ästhetische Produktivkraft, als neue ästhetische, künstlerische Möglichkeit aufgefasst wurde. Vor allem natürlich in dem Moment, wo durch Technologien neue sozusagen Formen oder Möglichkeiten entstanden sind, ästhetisch produktiv zu werden. Und auch hier gibt es diese paradigmatische Erfahrung, die fehlt in die Mitte des 19. Jahrhunderts, nämlich die Erfindung der Fotografie. Die Erfindung der Fotografie war ganz eindeutig ein Zeichen dafür, dass man jetzt durch eine Technologie etwas machen kann, wozu man bisher höchst aufwendig und nur höchst unvollkommen mit nicht technischen Mitteln kommen konnte, nämlich die Wirklichkeit abbilden. Ja, und wir können es nicht mehr nachvollziehen, weil jeder von uns hat seine Kamera ständig bei sich und jeder von uns findet überhaupt nichts dabei. Es ist Alltag geworden, die Wirklichkeit abzubilden und diese Bilder dann um die Welt zu schicken, obwohl sie ohnehin niemand sehen will, weil schon viel zu viele Bilder sind. Aber man muss sich klar machen, was das sozusagen für einen Menschen des 19. Jahrhunderts bedeutet, der, wenn er sozusagen eine Wirklichkeit abgebildet haben wollte, eitel wie wir sind, wollen wir immer uns selber abbilden, also Porträts von uns herstellen. Und das musste man nur, das ging nur über die Kompetenz eines guten Malers. Ja? Und ein gutes Porträt braucht seine Zeit. Und da muss eine Technik haben, und da muss das gelernt haben, und muss dafür ausgebildet worden sein. Mit einem Fotoapparat kann das jeder in einer Sekunde. Ja? Und das ist natürlich jetzt etwas, was die Künste natürlich in eine Krise gestürzt hat und zu einer völlig neuen Definition dessen, was Malerei leisten kann,
führen musste. Denn das, wovon Malerei 2000 Jahre lang gelebt hatte, nämlich Wirklichkeit abzubilden, Wirklichkeit zu wiederholen, Natur nachzuahmen, das war jetzt hinfällig geworden. Nur um zu zeigen, wie etwas ist, brauche ich es nicht abmalen, brauche ich es nicht zeichnen, ich fotografiere es einfach. Ja? Das heißt also auch das, ich sage jetzt nicht, dass das der einzige Grund für die Entwicklung der modernen Kunst gewesen war, der bildenden Kunst, aber auch das hat natürlich dazu geführt, dass die bildende Kunst Artikulationsformen entwickeln musste, die sich radikal von bisher gültigen Konzepten der Nachahmung, der Abbildbarkeit, der Wirklichkeit lösen musste. Nicht, weil man die Idee aufgegeben hatte, dass man Wirklichkeit abbilden soll, sondern weil diese Idee durch technische Apparate besser, schneller, effizienter, kostengünstiger gelöst werden kann und deshalb sozusagen es nicht mehr notwendig ist, das auf diesem mühseligen Wege der Malerei zu machen. Und seit die Fotografie erfunden worden ist, wie Sie wissen, tobt auch der Kampf, ist das jetzt eine neue Kunstmöglichkeit oder ist das tatsächlich nur eine technisch-industrielle Reproduktionsform der Wirklichkeit, die selbst keinen ästhetischen Ansprüchen genügen kann. Mittlerweile haben wir uns durchgerungen, nach einem Jahrhundert erbitterter Debatten natürlich in der Fotografie auch das Potenzial zumindest für einen authentischen künstlerischen und ästhetischen Ausdruck zu sehen. Und auch wir unterscheiden noch zwischen den Bildern von künstlerisch ambitionierten Fotografen und dem, was wir sozusagen auf unseren iPhones an Bildern gespeichert haben. Das ist meistens künstlerisch nicht so wirklich überzeugend. Ja. Gut. Das heißt also, auch das technologische Element spielt für die Entwicklung und für die Reflexion auf die Kunst der Moderne eine ganz entscheidende Rolle. Ich möchte jetzt als nächsten Schritt einige Bemerkungen machen über das prinzipielle Verhältnis von Philosophie und Kunst. Es ist ja wahrscheinlich nicht wirklich selbstverständlich und versteht sich nicht ganz von selbst, dass die Philosophie sich mit Kunst unbedingt auseinandersetzt. Obwohl diese Auseinandersetzung von Philosophie, von Philosophen mit Kunst eine lange Tradition hat und wenn man so sagen kann, eine höchst prekäre Tradition hat, eine höchst widersprüchliche Tradition hat, denn es gibt zumindest die Theorie, man muss sie jetzt nicht in allen Punkten teilen, aber es ist, glaube ich, eine ganz interessante Theorie, es gibt die Theorie, dass Kunst und Philosophie oder Kunst und Wissenschaft generell, könnte man sagen, so etwas wie eigentlich rivalisierende Schwestern sind. Ja? Und zwar rivalisierend im Hinblick auf einen Aspekt, nämlich im Hinblick auf das, was man jetzt mal versuchen kann, ganz generell als Darstellung der Wahrheit zu bezeichnen. Wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, wenn wir ganz weit zurückgehen in die Antike zu Platon und seinem Dialog oder seiner Gesprächsrunde über den Staat, die Politeia, da findet sich im dritten Buch eine Aussage, also die brauchen wir jetzt nicht rekonstruieren, wie der ideale Staat aussehen soll. Für uns ist interessant, dass sich da bei Platon eine Auseinandersetzung findet, auch um die Frage, welche Rolle sollen eigentlich die Künstler und die Dichter und die Musiker, also generell die Künste, in einem philosophisch wirklich wohlgeordneten und gut geordneten Gemeinwesen spielen. Ja? Wie wichtig, wie notwendig sind die Künstler? Und Platon ist ja heute würde man sagen, auffällig geworden dadurch, dass er die These aufgestellt hat, am besten wäre es, man würde die Dichter und die Künstler aus dem Staat verbannen. Ja? Denn sie verwirren nur die Menschen. Das hat natürlich mit Platons Philosophie und seiner Erkenntnistheorie zu tun. Er glaubte ja, das wissen Sie zumindest, wenn Sie Philosophie studieren, dass der Weg der Erkenntnis in diesem berühmten Höhlengleichnis, das sich ebenfalls in der Politeia findet, hat er das ja versucht, sinnlich zu veranschaulichen. Der Weg der Erkenntnis führt ja, von der unmittelbaren sinnlichen Anschauung der Wirklichkeit, die ja meistens diffus ist, ungeordnet ist, flüchtig ist, von subjektiven Meinungen gedrängt ist, von Zufällen bestimmt ist. Ja, von dieser flüchtigen Erscheinung führt der Weg der Erkenntnis durch die Mühsal des Nachdenkens, der Abstraktion, zur Schau der wahren Idee von den Dingen, also des Wesens der Dinge. Ja? Also ich sehe jetzt vor mir eine bunte Anzahl, sinnlich ein sehr schöner Eindruck, eine bunte Anzahl von Studentinnen und Studenten, ja? Aber ich kann sie noch so lange anschauen. Ja? Ich kann noch so lange beobachten, was sie jetzt tun, ja, ob sie aufpassen, ob sie schreiben, ob sie schwätzen, ob sie vielleicht sogar Kopfhörer mit haben und ganz was anderes hören, und aus irgendwelchen Gründen, weil es hier wärmer ist als draußen, da sitzen, gibt es ja alles. Ja? Ich kann das alles ganz genau beobachten, also meine sinnlichen Eindrücke auch versuchen zu ordnen und zu klassifizieren, wie wir auf diese Weise trotzdem nie drauf kommen, was tatsächlich es heißt, Student an einer Universität zu sein. Ja, sondern da brauche ich entweder andere Erfahrungen, die zusätzlich sind, die ich kombinieren kann, oder ich muss darüber nachdenken. Ja, ich muss darüber nachdenken, bis ich zu einem Begriff des Studiums, sagen wir, komme. Ja, ich kann sozusagen einen Begriff, eine Idee des Studiums nicht ausschließlich von der Beobachtung von Menschen ableiten, die sagen, sie studieren. Ja, die können ja trotzdem was anderes machen. Also eine Idee des Studiums, sozusagen, muss durch Nachdenken erschlossen werden. So als kleines Beispiel. Und Platons Philosophie war eben zum Teil darauf hingerichtet, durch solche Reflexionsprozesse, durch solches Nachdenken, das Wesen der Dinge zu ergründen. Und die sinnliche Ebene ist zwar für uns der erste Schritt, aber sie muss verlassen werden. Was macht jetzt der Künstler? Der Künstler verlässt nicht die sinnliche Ebene, so Platon, sondern er verdoppelt sie. Er verdoppelt sie. Für Platon ist sozusagen das, was wir hier sinnlich wahrnehmen können, ein Abbild der ursprünglichen Idee. Eine Variante der ursprünglichen Idee. Man könnte sagen, es gibt die Idee, sagen wir die Idee der Universität oder die Idee des Studiums. Ich bin kürzlich von einer Journalistin gefragt, was ist für sie die ideale Universität? Ja, das ist eine richtige Frage von Philosophen, denn wir reden am liebsten nur über ideale Dinge. Also ideal ist nicht im Sinne super oder so, sondern tatsächlich als Idee. Was ist der Begriff einer Universität? Und dann kann ich sagen, und alle real existierenden Universitäten stellen nur Abbilder, Varianten dieses Begriffs dar. Keine kommt diesem Begriff nahe. Deswegen kann man übrigens auch jede Universität gegen die andere ausspielen und sagen, die ist besser. Ja? Nein, es ist nur eine andere Variante der Idee der Universität, aber ich kann auch wenn ich alle real existierenden Universitäten dieser Erde beobachte, komme ich darüber nicht, die ideale Universität, die Idee der Universität ist nicht die Querschnittssumme des real Existierenden, ja? Sondern ist nur praktisch, wie Platon sagt, der Abbild. Und wenn aber jetzt jemand hierher käme, als Künstler, ja, und praktisch sagen wir jetzt, das wäre kein tolles Bild, das gebe ich zu, diesen Hörsaal malen würde oder diese Situation malen würde, wir kennen natürlich solche Bilder, ja, die an der Universität spielen und wo ein Professor irgendwas erklärt. Ja, von Rembrandt gibt es ein berühmtes Bild aus dem Anatomie-Hörsaal, ja, wo ein Professor gerade jemanden seziert. Ja, und da unten stehen die damals natürlich noch männlichen Studenten und schauen ganz gebannt auf die geöffnete Leiche. Ja, ist schon so. Ja. Hier ist es weniger spektakulär, aber das könnte jemand machen. Aber solch ein Bild, würde Platon sagen, führt uns nicht näher an die Idee der Universität heran, also nicht näher an die Wahrheit heran, sondern führt uns noch einmal einen Schritt weiter weg. Weil wenn die Wirklichkeit schon das Abbild der Idee ist, dann ist das gemalte Bild das Abbild des Abbildes. Ja? Und deshalb haben die Künste eigentlich, zumindest dort, wo es um Wahrheit geht, nichts verloren, sondern sie führen uns davon weg, verwirren uns, weil sie zusätzlich die ohnehin schon verwirrten Sinne noch einmal belasten, oder sie versetzen uns, und das traf vor allem die Musik, sie versetzen uns in Stimmungen, sie erzeugen Gefühle, die eigentlich vollkommen unwahrhaftig sind, weil sie dieser Situation nicht entsprechen. Ja? Das ist natürlich kein ganz falscher Gedanke, wenn ich das so provokant sagen darf. Ja? Denn natürlich hat die Kunst die Möglichkeit, uns in eine Atmosphäre, eine Stimmung, eine emotionale Situation zu versetzen, die in keiner Weise der Realität entspricht. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt, könnte ja sein, dass Sie diese Vorlesung einigermaßen vergnüglich gefunden haben, Sie gehen beschwingt hinaus, ja? Denken Sie an so kurze Pause, Sie stecken sich sozusagen die Kopfhörer als iPods an und hören Sie aus irgendeinem Grund ein unglaublich trauriges Lied an. Ja? Das Sie sozusagen mit negativen oder Emotionen der Trauer und dergleichen mehr überwältigen. Und obwohl jetzt in der Wirklichkeit nichts passiert ist, das sie traurig machen kann, ja, ganz im Gegenteil, ja, sind sie plötzlich traurig. Ist das jetzt ein echtes Gefühl oder ist es ein falsches Gefühl? Ist das ein positives Gefühl oder ist es ein negatives Gefühl? Ja? Platon hatte so die Vermutung, dass die meisten Gefühle, die Musik erzeugt sein, entweder falsche Gefühle sind, weil sie zum unpassenden Moment kommen, oder dass sie negativ sind, weil sie uns in Stimmungen versetzen, die für unsere die Bewältigung unserer Aufgaben nicht wirklich zuträglich ist. Er hat deshalb schon den Versuch gemacht, gerade bei der Musik, was so interessant ist, zu unterscheiden, zwischen solch einer Musik oder solchen Gesängen, die man verbieten sollte, weil sie eben entweder etwas Falsches darstellen oder Falsches erzeugen an Emotionen, und solchen, die man aus pädagogisch-didaktischen Gründen zulassen sollte, weil sie einer guten Absicht dienen. Ja? Bei Platon war die gute Absicht dann zum Beispiel die Erziehung der jungen Menschen im Staat. Ja? Also wenn es sozusagen der Erziehung dient, dass die sozusagen tapfer werden, dann kann eine bestimmte Musik sozusagen diese Tapferkeit bis hin zum Schlachtfeld natürlich unterstützen. Sie wissen, dass man bis heute damit arbeitet. Ja? Es gibt keine Armee der Welt, die nicht nach wie vor mit Musik als Stimulus für Aggressivität arbeitet. Das stimmt natürlich. Ja? Oder auch andere Ziele, die man damit erreichen kann, als Musik funktional eingesetzt. Ja? Wäre man hämisch, könnte man sagen, Platon war ein Verteidiger der Kaufhausmusik. Ja? Da wird der Musik auch funktional eingesetzt. Wir sollen ja nicht zuhören, was der gerade singt, ja? Sondern wir sollen uns dadurch nur emotional in eine angenehme Stimmung bringen lassen, um dann kaufbereiter zu sein als ohne Musik. Damit wollte ich nur andeuten, dass das Verhältnis der Philosophie zur Kunst tatsächlich von allem Anfang an problematisch war, immer unter der Voraussetzung, dass man sagt, auch die Kunst hat an sich etwas mit Wahrheitsansprüchen zu tun. Es geht nicht nur, wenn man so sagen kann, um Realisierung von individuellen Fantasien, die soll jeder haben, sondern es geht auch darum, dass in der Kunst, in der Nachahmung der Wirklichkeit, das war ja ursprünglich das Modell künstlerischer Tätigkeit, in der Nachahmung der Wirklichkeit etwas dargestellt werden soll, was den Menschen eine Form von Erkenntnis über sich oder über die Welt vermitteln soll. Platons Schüler Aristoteles hat übrigens das Ganze weniger radikal gesehen und in der Kunst, vor allem in der dramatischen Kunst, in der Tragödie, ein ganz wesentliches Instrument gesehen, um den Affekthaushalt des Menschen im positiven Sinne zu regulieren. Aber das nicht. Man kann auch sagen, dass die Kunst, wenn man den Begriff sehr, sehr weit fasst, ja, und jetzt sozusagen die frühen Mythen, die frühen Erzählungen, die frühen Darstellungen, bildhaften Darstellungen etc. darunter fasst, dass die Kunst ja das Ursprünglichere war und die Philosophie und die Wissenschaft sozusagen erst später auf den Plan getreten sind. Und dann die Philosophie, das ist zumindest eine Lesart dieser europäischen Geschichte, und dann die Philosophie versucht hat, die Kunst mehr oder weniger aus diesem Bezirk der Wahrheit, der Erkenntnis, des Diskurses zu vertreiben. Wie dramatisch man das formulieren kann, möchte ich Ihnen ein Zitat veranschaulichen, das in einem Buch eines deutschen Philosophen und Kunsttheoretikers enthalten war, vor etwa 20 Jahren erschienen. Bernhard Lüpp heißt der Autor, Sie finden das zitiert in meinem Buch, der ein wirklich lesenswertes, bis heute lesenswertes Buch geschrieben hat über philosophische Kunsterfahrungen unter dem Titel Die Erschütterung des Alltäglichen, kunstphilosophische Studien, Die Erschütterung des Alltäglichen. Und hier hat sich Bernhard Lüpp hat versucht, sozusagen das Verhältnis von Kunst und Philosophie mal prinzipiell darzustellen, aus dieser historischen Perspektive, die ich Ihnen jetzt skizziert habe. Und er macht das mit folgenden Worten, das kann ich sagen, ist natürlich dramatisch überzeichnet oder rhetorisch überzeichnet, aber es liest sich vielleicht ganz hübsch. Die Austreibung der Kunst aus dem Universum des Diskurses, welche die Philosophie tyrannisch praktiziert, geschieht im Namen der Göttin, deren Liebesdienst sie sich allein verschrieben hat, im Namen der nackten und uneingeschränkten Wahrheit. Ja, das ist das platonische Programm. Vertreibung der Künste im Namen der Wahrheit. Indem sich die Philosophie unter diesem Banner der Wahrheit versammelt, versetzt sie die Umwelt in Angst und Schrecken. Also, überlegen Sie, ob das wahr ist. Ja? Also ob Sie wirklich jemand, der sich unter dem Banner der Wahrheit versammelt, ob Sie der in Angst und Schrecken versetzt. Ich würde sagen, Sie sind gerade sicher, wenn Sie das auf sich beziehen. Ja? Wollen Sie wirklich die Wahrheit über sich wissen? Oder wie empfinden Sie jemanden, der sagt, ich weiß alles über dich? Ja? Das ist doch eigentlich eine Drohung. In der Liebe der Wahrheit macht sich die Philosophie ein Argumentationsballett zurecht, schreibt Bernhard Witt weiter, dem ihre ältere Schwester die Kunst nichts entgegenzusetzen hat, vor allem nicht die Hinterlist der Vernunft, die von dem Wissen in Gang gehalten wird, dass einen Kampf verliert, wer als erster innehält, um Atem zu holen und die Besinnung walten zu lassen. Man könnte auch sagen, also Lipp hat die These, dass die Philosophie die Kunst verdrängt hat und ihr keine Chance mehr ließ, ihren Argumenten etwas entgegenzusetzen. Und das seit der Antike gleich schon einen Verdrängungswettbewerb, würde man sagen, statt hat oder einen Kampf statt hat zwischen Philosophie und Kunst um diese Frage, wer ist der Wahrheit, wer ist der authentischen Erfahrung, wer ist eines wirklichen Begriffs von der Wirklichkeit näher, die Kunst die Kunst oder die Wissenschaft oder die Philosophie. Natürlich, so Bernhard Lipp, hat die Kunst zurückgeschlagen sozusagen wehrt sich, wird quasi, er schreibt, also verbannt und unterdrückt, zur kriminellen Energie gemacht, fällt die Kunst nun ihrerseits in eine Gegenbewegung und in der Gegengewalt über die Philosophie und deren selbsternannte Statthalter der Rationalität her. Es vollzieht sich die Rache der Kunst an der Bevormundung durch das philosophische Wissen und seinen zur politischen Metaphysik ausartenden Formen der Unterdrückung. Hier spielt er natürlich auf eine Entwicklung an, die wir gerade, und deswegen habe ich das auch zitiert, die wir gerade in der Epoche der sogenannten Moderne ganz, ganz stark spüren, nämlich jene romantische, so muss man sagen, Gegenbewegung, die in der Behauptung gipfelt, dass die Wissenschaft selber, dass die Rationalität selber, dass die Philosophie selber nicht imstande ist, ein adäquater Weg zur Wahrheit zu sein, sondern dass ausschließlich die Kunst und die Kunsterfahrung es ist, die uns in den Stand versetzt, ein wahres Bild von der Wirklichkeit und von uns selber zu gewinnen. Und dass sozusagen diese Verkürzung der Welt auf reine Rationalität nicht nur ergänzt, sondern nicht nur konterkariert, sondern tatsächlich ersetzt werden muss durch eine umfassende ästhetische Erfahrung der Welt. Wir werden im Detail noch sehen, dass das in der Tat das Programm der frühen Romantiker war, das ganz entscheidend war für die Hochbewertung dann der Kunst, künstlerischer Aktivität und auch künstlerischer Rezeptionstätigkeit dann seit dem 18. Jahrhundert und gewisserweise bis heute. Und der Konflikt wird natürlich nicht mehr so dramatisch gespielt, wie ihn Bernhard Lipp hier in polemischer Absicht rekonstruiert. Aber es ist in der Tat so, dass wir nach wie vor, gerade auch in aktuellen Auseinandersetzungen, dann doch so etwas haben wie ein konfliktöses Verhältnis zwischen Wissenschaft und dem Anspruch auf wissenschaftlicher Weltdeutung auf der einen Seite und den Künsten und den Anspruch auf künstlerischer Welterschließung auf der anderen Seite. Manchmal berühren sich diese beiden, wenn man so sagen, Kunst und Wissenschaft, manchmal berühren sich diese beiden Weisen in einem sehr intensiven Sinne. Denken Sie an die Epoche der Renaissance, wo es fast nicht möglich ist, Künstler und Wissenschaftler voneinander zu trennen, die sich auch immer in beider Richtung, Figuren wie Leonardo oder Michelangelo oder die großen Architekten der Renaissance, haben sich immer in beider Hinsicht verstanden. Es gibt paradigmatische Kunstformen, wo nach wie vor das wissenschaftlich-technische auf der einen Seite und das ästhetisch-kreative auf der anderen Seite eine Einheit bilden müssen, gerade die Architektur ist in der Regel solch ein Fall, aber auch moderne Kunstformen,
könnte man sagen, sind eigentlich nur möglich als Synthese zwischen künstlerischen und wissenschaftlich-technischen Ambitionen, wenn Sie an Medienkunst denken zum Beispiel. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber immer wieder natürlich den Vorwurf, dass Wissenschaft als solche schon eine reduzierte Form von Rationalität darstellt, die rein auf das logische Denken konzentriert ist, die rein sozusagen auf ein Welterschließungsverhältnis konzentriert ist, dass die Welt nur als erkennendes Objekt sieht, während die Kunst sozusagen eine vielfältige Form von Zugangsmöglichkeiten eröffnet und Dimensionen berühren kann, die der wissenschaftlichen und der philosophischen Rationalität, die sich in der Welt der Abstraktion des Begriffs bewegen müssen, notgedrungen entgehen muss. Das heißt also, wir müssen, wenn wir jetzt, und das war der Grund dieser Vorüberlegungen, wenn wir jetzt über eine darüber nachdenken und rekonstruieren, wie Philosophen Kunst gesehen haben, gedeutet haben, interpretiert haben, dann sollte uns klar sein, dass sich die Philosophie der Kunst nicht so nähern kann wie einem beliebigen anderen Gegenstand. Ja, eine Philosophie der Kunst hat ein bisschen eine andere Konnotation als, sagen wir, eine Philosophie der Technik oder eine Philosophie der Natur oder eine Philosophie des Geschlechterverhältnisses oder wie auch immer. Warum? Weil die Kunst in der Philosophie, verschwiegen oder nicht verschwiegen, subkutan oder offen, dann doch so etwas wie eine Rivalin vermutet, gegen die sie sich tendenziell auch wieder abgrenzen muss. Ja, es ist sozusagen ein inneres Konfliktverhältnis, was hier immer eine Rolle spielt. Und wir werden sehen, bei ganz gewichtigen Autoren, und der Bogen reicht dann wirklich von Georg Wilhelm Friedrich Hegel am Beginn des 19. Jahrhunderts bis zu Theodor Adorno und anderen am Ende des 20. Jahrhunderts, ist dieses Konfliktverhältnis von Philosophie und Kunst nicht ausgestanden, sondern selber Thema einer philosophischen Reflexion über Kunst. Das heißt also, die Philosophie steht in einem doppelten Spannungsverhältnis zur Kunst. Auf der einen Seite ist die Kunst als Phänomen des Menschlichen etwas, was die Philosophie interessiert, was sie thematisiert. Auf der anderen Seite ist die Kunst sozusagen so etwas wie ein Konkurrent. Und auf der dritten Seite, so könnte man sagen, nehmen auch viele Philosophen zur Kunst Zuflucht im Sinne der Hoffnung, dass die Kunst Defizite ausgleichen kann, die sie an ihrer eigenen Tätigkeit wahrnimmt. Ja? Denker wie etwa Schopenhauer oder Nietzsche waren ganz stark von diesen Gedanken inspiriert, dass die Kunst ihnen etwas geben kann, was das Denken ihnen nicht mehr geben kann. Ja? Und das ist natürlich ein Motiv, wo ich glaube, dass auch heute noch viele Menschen natürlich für Kunst empfänglich macht, dass man dort, gerade wenn man auch in der Wissenschaft arbeitet, dass man dort etwas erfährt oder etwas erfahren kann, etwas erleben kann, etwas sehen kann, etwas hören kann, was wichtig ist, aber was die eigene sozusagen wissenschaftliche Aktivität in der Art und Weise nicht abdecken kann, und zwar prinzipiell nicht abdecken kann. Das heißt also, wer sich mit Kunstphilosophie beschäftigt, ist immer auch mit der Frage konfrontiert, inwiefern sich diese Philosophie der Kunst überlegen oder gegenüber der Kunst als defizitär bestimmt und darlegt. Beide Varianten gibt es, wobei ich sage, also tendenziell im Fortschritt der Moderne die zweitere Variante, ja, also die Kunst sozusagen als der Philosophie als überlegen zu erfahren und als Rettungsanker zu benutzen, fast die häufigere ist. Fast die häufigere ist. Das wären sozusagen einige grundlegende Vorüberlegungen, die ich Sie bitte sozusagen im Hinterkopf zu behalten für die gesamte Vorlesung. Ganz zentral noch einmal sozusagen Moderne, gleichzeitig als Epochenbegriff und als Charakterisierung einer bestimmten Phase der Kunstentwicklung, und Philosophie in diesem Sinne als das Reflektieren, das Nachdenken von Philosophen über Kunst. Es ist jetzt schwer zu sagen, wo soll man jetzt wirklich beginnen, mit welcher Kunstphilosophie soll man jetzt in diesem Reigen der Philosophie der modernen Kunst wirklich beginnen. Ich habe mich entschlossen, diese Vorlesung mit Immanuel Kant beginnen zu lassen. Und zwar aus einem Grund oder aus mehreren Gründen, einer davon scheint mir der entscheidende zu sein, weil Kant sicher derjenige Kunstphilosoph ist, der wirklich kein Nachverhältnis zu den Künsten hatte. Ja? Es gibt ja das böse Wort von Adorno, dass alle großen Kunstphilosophien von Philosophen geschrieben worden sind, die nichts von Kunst verstanden. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ja, wie viel muss man von Kunst verstehen, jetzt in einem tatsächlich wissenschaftlich intimen Sinne oder in einem nachvollziehenden oder selbst kreativ tätigen Sinne, um eine Kunstphilosophie zu schreiben? Kann man von ganz außen tatsächlich eine gute Kunstphilosophie schreiben, eine gute Ästhetik schreiben? Immanuel Kant, so kann man sagen, war so einer, der das konnte, zum Teil auch aufgrund seiner unglaublichen Denk- und Imaginationskraft. Aber was er geleistet hat, und das scheint mir wesentlich zu sein, dass er der Erste war, nach einem, oder Vorläufer gibt es immer und überall, aber wo das explizit geworden ist, der diesen vorhin von mir geäußerten Gedanken, Zentralgedanken der Moderne, nämlich die Individualisierung, die Autonomisierung, die Subjektivierung der modernen Lebenswelt auf die Kunsterfahrung übertragen hat und für die Kunst fruchtbar gemacht hat, künstlerische Tätigkeit in beiderlei Richtung, sowohl was das Hervorbringen als auch was das Aufnehmen von Kunst betrifft, tatsächlich als Ausdruck des Subjekts gesehen hat, also Kunst gedacht hat aus der Perspektive des Subjekts. Das ist ganz entscheidend. Ja. Und deshalb finde ich Kants Kritik der Urteilskraft, in diesem Buch findet sich seine Ästhetik, finde ich so wichtig und denke, dass man damit eine Philosophie der modernen Kunst beginnen kann. Ich möchte vielleicht noch eine Begriffsdifferenzierung einführen, weil das auch Begriffe sind, die oft synonym verwendet werden, nämlich die Begriffe Kunstphilosophie und Ästhetik. Ästhetik als wissenschaftliche Disziplin gibt es seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, das wissen Sie, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Ästhetik war eigentlich nichts anderes als Wahrnehmungslehre. Aesthesis ist das griechische Wort für Wahrnehmung und umfasste eigentlich, als Ästhetik als Wissenschaft, das fundiert wurde von Gottlieb Alexander Baumgart Mitte des 18. Jahrhunderts, umfasst sozusagen alle Formen der Erkenntnis, die über die Sinneswahrnehmung und über die Imaginationskraft des Menschen sich vollzieht. Ja? Und da steckt noch ganz stark dieser Aspekt drinnen, Kunst ist eine Wahrnehmungsform oder das Ästhetische ist eine Wahrnehmungsform und ist deshalb eine Erkenntnisform. Ja? Für Baumgarten war das Ästhetische sozusagen die Erkenntnisform der Sinne, eine deshalb niedere Erkenntnisform, eine niedere Erkenntnisform jetzt nicht im moralisch abwertenden Sinne, sondern noch nicht geschärft durch die Logik des Verstandes. Bei Kant wird die Sache anders. Ja? Und seit Kant ist Ästhetik für uns eher nicht eine allgemeine Wahrnehmungslehre, sondern Ästhetik tatsächlich Auseinandersetzung, später dann mit Fragen des Schönen als Zentralbegriff der Kunst und dann überhaupt mit Fragen der künstlerischen Aktivität, Tätigkeit, Hervorbringung, Rezeption in allen Varianten. Wir sprechen dann in etwa von einer Produktionsästhetik und meinen damit Theorien über künstlerische Produktivität. Wie geschieht der Akt, der künstlerische Akt? Wie geschieht die Hervorbringung von Kunst? Wir sprechen seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts von Rezeptionsästhetik und meinen damit nicht eine allgemeine Wahrnehmung und Rezeption dessen, was uns ins Auge fallen kann, sondern spezifisch die Wahrnehmung von künstlerischen Gegebenheiten, Akten und Gegenständen. Wie agieren wir, wie reagieren wir als Leser, als Betrachter, als Zuseher, als Hörer auf Kunstwerke? Wie schaut das Verhältnis zwischen Kunstwerk und Rezipient aus? Das heißt also, wenn wir in diesem modernen Sinne von Ästhetik sprechen, beziehen wir das schon auf die Vielfalt künstlerischer Tätigkeit und künstlerischer Erfahrung und nicht mehr auf den allgemeinen Horizont von Wahrnehmung, obwohl manche Autoren, denke dann Gernot Böhme, behaupten, wir müssen den Begriff der Ästhetik wieder erweitern zu einer allgemeinen Wahrnehmungslehre und nicht auf Fragen des Schönen und Hässlichen und Künstlerischen reduzieren. Aber das nur zur Erklärung. Das heißt, wir können in dem Sinne Ästhetik und Kunstphilosophie nicht unbedingt gleichsetzen, aber sie überschneiden sich in sehr, sehr vielen Bereichen. Wobei mir es in erster Linie darum geht, also sagen, das spezifisch Philosophische am Nachdenken über Kunst
herauszuarbeiten. Eine Ästhetik kann man auch aus anderen Perspektiven schreiben, als aus den Perspektiven einer sozusagen strengen Philosophie. Und deshalb ist die Überlegung von mir, hier mit Kant zu beginnen, und zwar aus zwei Gründen, das nenne ich noch kurz, um das dann in der nächsten Vorlesung genauer darzustellen. Das erste ist sozusagen die Subjektivierung des Ästhetischen, das heißt, das Subjekt in seiner Autonomie als Grundlage sowohl ästhetischer Erfahrung als auch ästhetischer Produktivität. Und das zweite ist, und das ist, wenn man so sagen kann, der große Versuch von Kant, überhaupt eine Theorie zu entwerfen, wie er es nennt, der ästhetischen Urteilskraft, die jetzt nicht spezifisch abgeleitet ist von unserer Kunsterfahrung, sondern sein Fundament eben darin hat, dass Kant uns ein eigenes Vermögen zuschreibt, dass er eben die ästhetische Urteilskraft nennt. Man muss dazu sagen, also Kant, so könnte man sagen, kennt drei grundsätzlich, sagen wir es mal, kognitive Vermögen des Menschen. Das eine ist die theoretische Vernunft. Das ist sozusagen unser Vermögen, an die Welt überhaupt die Frage zu richten, was kann ich davon erkennen? Und kann ich ja sozusagen hier Wahrheiten herausfinden? Ja? Also die theoretische Vernunft und die Kritik der reinen Vernunft von Kant hat er das versucht darzulegen, in welchem Rahmen wir tatsächlich zu wahren Aussagen über die Wirklichkeit kommen können. Das heißt, die reine Vernunft, bei der reinen Vernunft geht es um die Erkenntnismöglichkeiten der Wirklichkeit und letztlich könnte man salopp sagen, um die Frage, welche Sätze, die wir über die Wirklichkeit formulieren, sind wahr oder sind falsch. Zweites Vermögen neben der reinen Vernunft für Immanuel Kant, die praktische Vernunft. Ja? Das ist die Vernunft, die wir einsetzen, nicht um Welt zu erkennen, sondern, so könnte man sagen, um unsere Wirklichkeit zu bewältigen. Also die Vernunft, die in unserem Handeln liegt, sofern ich es vernünftigen Ansprüchen unterwerfe, also nicht spontan aus Gefühl, aus Lust und Laune heraus handle, sondern nach bestimmten Regeln, nach bestimmten Kriterien, nach bestimmten Überlegungen versuche, meine Handlungen zu setzen. Die praktische Vernunft sozusagen orientiert sich, so könnte man mit Kant sagen, an der Frage, welche dieser Handlungsoptionen, die ich habe, genügen einem moralischen Anspruch des Guten und welche sind schlecht, verwerflich oder böse. Also die praktische Vernunft soll uns Auskunft geben können darüber, was in unserer Handlungsmöglichkeit gut ist oder gut genannt werden kann und was nicht gut ist. Ja? Und die Urteilskraft wiederum, zumindest jetzt im Sinne der ästhetischen Urteilskraft, ist jenes Vermögen in uns, das Kant deutlich unterscheidet von der praktischen Vernunft und der freien Vernunft, von unserer Möglichkeit zu erkennen und von unserer Möglichkeit, Kriterien für Handlungsweisen zu entwerfen. Die Urteilskraft, aus dem Alltag kennen Sie das alle, ist unser Vermögen, an Gegenständen der Erfahrung beurteilen zu können, ob sie schön sind oder ob sie hässlich sind. Und das ist nicht ein und dasselbe mit der Frage, ob eine Handlung gut ist oder eine Erkenntnis wahr ist. Ja, das sind drei unterschiedliche Dimensionen. Und wir begegnen der Welt natürlich immer in der Vielfalt dieser Dimensionalität, aber wir können versuchen, das auch zu separieren, ja? Und etwas wahrnehmen, etwas sehen, ja? Und das Gefühl zu haben, das gefällt mir, das ist schön, ist ganz etwas anderes, als dasselbe nach moralischen Kriterien zu beurteilen und zu sagen, das ist nun richtig, was ich gesehen habe. Und noch etwas anderes ist es, darüber eine Theorie zu entwerfen und zu sagen, das ist jetzt dann wahr, was ich hier beschrieben habe. Ja? Das sind drei unterschiedliche Dimensionen. Und in der ästhetischen Urteilskraft, in diesem Urteilsvermögen, geht es Kant wirklich nur darum, dass wir ein authentisches Potenzial haben, Dinge, Gegenstände, Eindrücke intensiver oder weniger intensiver Natur danach zu beurteilen, ob sie schön oder hässlich sind, oder wenn ich das Ganze subjektiviere, ob sie mir gefallen oder ob sie mir nicht gefallen. Und das ist völlig unabhängig davon, was diese Gegenstände oder Eindrücke oder Erfahrungen noch sonst mit mir zu tun haben. Ja? Das heißt also, Kant hat diesen Gedanken der Autonomie, von dem ich vorhin sprach, so radikalisiert, dass er den Menschen eine eigene Fähigkeit zuschrieb, eine eigene Fähigkeit zuschrieb, sozusagen die Welt auch nach diesem Gesichtspunkt des Schönen und Hässlichen oder des Gefallens und Nichtgefallens beurteilen zu können, ohne dass das Ausdruck einer sozusagen bestimmten Beziehung zwischen mir und einem Gegenstand ist. Ja? Das ist jetzt sozusagen die Basis dessen, auf der Kant versuchen wird, seine Überlegungen zu Fragen des Ästhetischen, zu Fragen der Kunst, auch zu Fragen der künstlerischen Kreativität aufzubauen. Er hat das etwas missverständlich. Ja? Er hat missverständlich so formuliert, die Basis dieser Urteilskraft, und im Gefallen und Nichtgefallen steckt das ja schon drinnen, ist eigentlich unser Geschmacksvermögen. Und wenn Sie jetzt nachdenken, was Geschmack auch in einem rein physiologischen Sinn bedeutet, wenn Sie drauf kommen, dass es in der Tat so ist. Natürlich, wann immer wir, denken Sie jetzt wirklich an Essen und Trinken, ja? Wann immer wir etwas zu uns nehmen, also diese unmittelbarste Form der Welterfahrung machen, dass wir uns etwas einverleihen, ja? Also etwas essen oder etwas trinken, also etwas in unseren Körper einbringen lassen, haben wir aufgrund der Physiologie des Gaumens und der Zunge Geschmackserlebnisse. Ja. Meistens sind die Begleiterscheinungen von Tätigkeiten, die wir für sinnvoll erachten. Wenn wir durstig sind, wollen wir trinken. Evolutionsbiologisch kann man argumentieren, dass der Geschmack sich herausgebildet hat, um uns zu warnen vor Nahrungsmitteln oder Getränken, die schädlich sein können. Ja, was schlecht schmeckt, das wollen wir nicht. Wahrscheinlich korrekt, evolutionsbiologisch ist das dann meistens verdorben, vergiftet etc. Gleichzeitig machen wir die Erfahrung, dass wir dieses Geschmacksvermögen natürlich loslösen können von einem ursprünglich damit verbundenen Nutzen. Ja? Das heißt, ich kann etwas schmecken, auch dann, wenn ich es nicht unbedingt brauche, um meinen Hunger zu stillen. Ja? Ich kann etwas trinken und schmecken, ohne einen Durst stillen zu müssen. Wir haben im Deutschen ein schönes Wort dann dafür, dann kosten wir etwas. Ja, wir kosten etwas, lass mich kosten. Ja, eine Weinverkostung. Ja. Bei einer Weinverkostung geht es nie darum, dass Menschen ihren Durst stillen wollen. Ja. Es geht auch nie darum, dass sie sich betrinken wollen. Ja. Sondern es geht darum, dass sie nur schmecken wollen, wie der Wein schmeckt. Sonst gar nichts. Und sie wollen schmecken, wie der Wein schmeckt, um ihn beurteilen zu können, ob der Wein sozusagen eine hohe Qualität hat oder weniger hohe Qualität hat. Ja? Und das Gleiche kann man jetzt übertragen, so Kant, auf diesen Geschmackssinn generell. Ja? Wir können theoretisch ja, von allen diesen Gegenständen der Welt, mit denen wir zu tun haben, sozusagen dieses praktische Moment herausfiltern und etwas nur danach betrachten, unter Anführungszeichen jetzt, ob es schmeckt oder ob es nicht schmeckt, das heißt, ob es meinen Geschmackssinn positiv oder negativ affiziert. Unabhängig davon, ob ich dieses Ding brauche oder nicht brauche, haben möchte, nicht haben möchte, ob es mir gut tut in einem lebensbiologischen Sinne oder ob es mir nicht gut tut. Diese Möglichkeit, ja, diese Dinge unabhängig davon zu betrachten, was sie für mich bedeuten, sondern nur, wie sie mir erscheinen, wie sie mir schmecken, hat Kant mit dem etwas missverständlichen Begriff der Interesselosigkeit belegt. Ja. Man könnte so sagen, ein Interesse in diesem Sinne ist immer auf lebenspraktische Erfordernisse bezogen. Ein Weinkoster kostet den Wein in einer interesselosen Form. Ja, denn er will nicht seinen Durst stillen, er braucht keine Flüssigkeitszufuhr und er verbindet damit sozusagen keinen irgendwie gearteten Zweck, sondern nur den Zweck herauszufinden, wie der Wein als Wein schmeckt und dann spuckt er ihn wieder aus. Ja? So wie wir bei einem Bild das anschauen, herausfinden möchten, gefällt es mir nicht. Ja? Es geht ja niemand ins Museum, sagt, das Bild gefällt mir, dann nimmt er es von der Wand und nimmt es mit. Ja? Und zwar nicht, weil wir wohl erzogen sind und nicht stehlen und auch nicht, weil wir wissen, es ist gesichert und wir werden gleich ertappt, ja? Sondern weil es gar nicht darum geht, es besitzen zu wollen. Sondern es geht nur darum, im Moment festzustellen, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Ja? Ich brauche es nicht mir einverleiben, um herauszufinden, ob es mir gefällt. Es genügt dieser unmittelbare sinnliche Eindruck, um das hervorzurufen. Das ist immer die Voraussetzung dafür, und diesen Begriff der Interesselosigkeit müssen Sie richtig verstehen, sonst kommt man in Dispute, die in die völlig falsche Richtung führen. Interesselosigkeit heißt nicht, dass ich am Gegenstand, der meinen Geschmack affiziert, kein Interesse habe. Ja, der Weinverkoster hat natürlich ein Interesse am Wein, aber am Wein an sich, nicht am Wein als Nahrungsmittel oder als Durststillmittel. Ja, der Bildbetrachter hat ein Interesse am Bild, sonst geht er erst gar nicht in ein Museum. Ja, aber er hat nicht ein Interesse am Bild als sozusagen Werkzeug zum Beispiel. In Notsituationen kann man mit einem schweren Goldrahmen jemanden auch abwehren, aber eben nur in Notsituationen. Normalerweise begnügt er sich damit, das Bild interesselos zu betrachten. Und das Interessante bei Kant, letzte Bemerkung ist, im Wesentlichen ist das, ob ich etwas jetzt rein ästhetisch unter dem Gesichtspunkt der Interesselosigkeit betrachte oder nicht, ist eine Sache meiner Einstellung. Meiner Einstellung. Nicht eine Sache der Wirklichkeit. Ich kann sozusagen darüber befinden, wie ich an die Dinge dieser Welt herangehe. Und was das bedeutet und welche Konsequenzen das haben wird, dann in der nächsten Vorlesung. Danke.